Einen wunderschönen guten Morgen auch von mir. Ich habe euch heute Morgen auf der Leinwand ein Kunstwerk mitgebracht. Corpus. Das ist der Name einer Kreuzeskulptur, die am Wheaton College aufgestellt ist. Da habe ich mal für einige Jahre studiert in den Staaten. Und von Weitem sieht diese Statue etwa eigentlich erstmal unverfänglich aus. Einfach wie eine gewöhnliche Abbildung von Jesus am Kreuz, wie sie auch in vielen älteren Kirchengebäuden zu finden ist. Ausdrucksstark, ja, aber erstmal nicht weiter ungewöhnlich. Geht man allerdings ein Stückchen näher an diese Skulptur heran, fällt einem auf, dass die Oberfläche so ein bisschen sandig rau wirkt. Das macht einen zumindest erstmal etwas stutzig. Und deswegen entscheidet man sich, noch etwas näher heranzugehen. Und man merkt sofort, das war eine dumme Entscheidung. Denn man sieht Dinge, die man eigentlich so nicht sehen möchte. Ich glaube, das kann man auf der Leinwand gar nicht so gut sehen. Aber auf dieser Statue, da ist Staub und Dreck und Haare und Hautpartikel und alles, was man so auf einem Teppich finden kann. Ekelhaft. Der Künstler David Hooker, ein Professor am besagten College, der hat sich ohne Witz den Inhalt von einigen Staubsaugerbeuteln von der College-Reinigungscrew besorgt und Jesus damit bedeckt. Wenn man über seinen ersten Ekel hinwegkommen kann, dann ist das eigentlich ein sehr, sehr ausdrucksstarkes und bewegendes Bild. Auf ganz vielen Ebenen. Ich habe natürlich keine Zeit, jetzt hier eine Bildbesprechung zu machen, aber ich möchte drei Punkte herausstellen, die uns so ein bisschen einstimmen sollen auf unseren Predigttext heute Morgen. Erstens, Jesus ist wirklich voll und ganz Mensch geworden. Der wurde aus, wie alle Menschen, aus dem Staub der Erde gemacht, wie uns das erste Buch Mose so eindrücklich erzählt. Und er weiß, was es bedeutet, in einer gefallenen Welt zu leben. Zweitens, durch seinen Tod am Kreuz hat er die ganze Sünde, den ganzen Dreck und den ganzen Staub der Menschen auf sich genommen und uns so wirklich reingemacht. Wir müssen jetzt nicht mehr ständig staubsaugen, voll im Wissen, dass es vielleicht sauber, aber nie wirklich rein wird und auch immer wieder schmutzig wird. Also was meine ich damit? Wir müssen uns nicht mehr regelmäßig für unsere Sünden Opfer darbringen. Jesus ist für allen Staub, für alle Staubproduzierer dieser Welt am Kreuz gestorben. Ein für allemal. Staub ade. Und der dritte Punkt ist, durch seine Auferstehung hat Jesus den Zyklus der gefallenen Welt durchbrochen. Wir, die wir zu Jesus gehören, wir müssen jetzt nicht mehr am Ende des Lebens sagen, Asche zu Asche, Staub zu Staub. Nein, wir alle rufen laut vom Staub zum Leben, vom Staub zur Herrlichkeit, weil wir zu ihm gehören, weil wir Anteil haben an seiner Auferstehung. Er ist der Erste der Auferstandenen und wir alle, wir werden ihm nachfolgen. Das ist die Botschaft der Auferstehung, das ist die Osterbotschaft, die wir letzte Woche gefeiert haben. Der Herr lebt und wir werden auch leben. Was heißt das jetzt für unser staubiges Dasein? Es hat sich ausgestaubt. Und Paulus greift diesen Gedanken dieses Ausgestaubtseins im 1. Korintherbrief auf. Im 15. Kapitel, ich weiß, ihr hattet das letzte Woche schon den ersten Teil dieses Kapitels mit Jonathan, da schreibt er ganz ausführlich über die Auferstehung von Jesus. Und hier beschreibt er in unserem Predigttext ganz ausführlich, was diese Auferstehung mit uns zu tun hat. Letzte Woche haben wir uns über die Auferstehung gefreut. Heute wollen wir uns nochmal ganz kurz damit beschäftigen, was das jetzt für uns bedeutet. Was bedeutet die Auferstehung von Jesus für uns? Kurz gesagt, durch die Auferstehung von Jesus hat es sich ausgestaubt. Ich weiß, das ist eine Wortneuschöpfung, das ist mir vollkommen klar, aber das braucht man auch mal zwischendurch. Ich lese aus 1. Korinther 15 die Verse 35 bis 49, das ist ein relativ langer Abschnitt aus der Neuen Genfer Übersetzung, ihr könnt hier gerne mitlesen. Aber, wird mir jemand entgegenhalten, wie soll die Auferstehung der Toten denn vor sich gehen? Mit was für einem Körper werden sie aus ihren Gräbern kommen? Wer so redet, der weiß nicht, was er sagt. Wenn du Getreide aussehst, muss die Saat doch auch zuerst sterben, ehe neues Leben daraus entsteht. Und was du siehst, Weizen oder sonst eine Getreideart, das hat nicht das Aussehen einer zukünftigen Pflanze. Es sind Samenkörner und weiter nichts. Aber wenn der Same dann aufgeht und zur Pflanze wird, dann bekommt er eine neue Gestalt. Die Gestalt, die Gott die ihm von Gott bestimmt ist. Und aus jeder Samenart lässt Gott eine andere Pflanze entstehen. Bei den Lebewesen ist es genauso. Der menschliche Körper ist anders als der von Tieren. Der Körper von Vögeln ist anders als der von Fischen. Außerdem gibt es ja nun nicht nur auf der Erde Körper. Es gibt auch Körper am Himmel. Und deren Schönheit ist von ganz anderer Art als die der irdischen Körper. Bei den Himmelskörpern gibt es auch wieder Unterschiede. Das Leuchten der Sonne ist anders als das Leuchten des Mondes. Und das Mondlicht, das ist anders als der Glanz der Sterne. Und selbst die Sterne unterscheiden sich in ihrer Leuchtkraft voneinander. Entsprechend verhält es sich mit der Auferstehung der Toten. Der menschliche Körper, der ist wie ein Samenkorn, das in die Erde gelegt wird. Erst ist er vergänglich, aber wenn er dann auferweckt wird, dann ist er unvergänglich. Erst ist er unansehnlich, dann aber erfüllt von Gottes Herrlichkeit. Erst ist er schwach, dann aber voller Kraft. In die Erde gelegt wird ein irdischer Körper. Auferweckt wird ein Körper, der durch Gottes Geist erneuert ist. Genauso wie es einen irdischen Körper gibt, gibt es auch einen durch den Geist erneuerten Körper. Dasselbe zeigt ein Vergleich zwischen Adam und Christus. Unser jetziger Körper entspricht dem, den Adam, der erste Mensch, bekam, als Gott ihn, wie die Schrift sagt, zu einem lebendigen Wesen machte. Unser künftiger Körper hingegen entspricht dem, den Christus, der letzte Adam, bei seiner Auferstehung bekam. Christus, der uns durch seinen Geist lebendig macht. Aber wohlgemerkt, nicht die durch Gottes Geist erneuerte Ordnung ist zuerst da, sondern die irdische Ordnung. Das andere kommt erst danach. Der erste Adam war aus dem Staub der Erde gemacht. Der zweite Adam, der hat seinen Ursprung im Himmel. So wie der erste Adam beschaffen war, sind alle beschaffen, die zur Erde gehören. Und so wie der himmlische Adam beschaffen ist, werden alle beschaffen sein, die zum Himmel gehören. Genauso wie wir jetzt das Abbild des irdischen Adams sind, werden wir einmal das Abbild des himmlischen Adams sein. Vater im Himmel, ich möchte dich jetzt bitten darum, dass du uns ein Herz für dein Wort gibst und ein Wort für unser Herz. Amen. Ausgestaubt. Das bedeutet die Auferstehung von Jesus für unser Leben. Und Paulus bringt hier diese Botschaft in drei Punkten. Einmal vom Staub zum gottgeschenkten Leben, vom Staub zur geisterfüllten Ordnung und vom Staub zum Christusähnlichen Abbild. Aber fangen wir doch von vorne an. Paulus verkündigt hier als erstes, dass das leere Grab uns vom Staub zum gottgeschenkten Leben führt. Die Botschaft ist ziemlich klar. Weil Jesus auferstanden ist, werden auch wir auferweckt werden. Weil Jesus lebt, werden auch wir leben. Weil Jesus nicht im Grab geblieben ist, weil er den Tod besiegt hat, hat er auch den Zyklus unseres Lebens umgekehrt. Da hat er auch unsere Beerdigung unterbrochen. Nicht mehr vom Staub zu Staub. So wie der Adam und der Rest der Menschheit. Nein, vom Staub zum gottgeschenkten Leben. In und durch Jesus. Christus, der Fürst des Lebens, hat diesen heilsgeschichtlichen Wendepunkt angeläutet. Er ist der Erste der Auferstandenen, der Erstling der Auferstandenen, wie die älteren Übersetzungen das so schön sagen. Er ist der erste ewig Lebende. Aber wir, die wir an ihn glauben, wir werden ihm daran folgen. Erstling bedeutet ja auch immer, dass danach etwas noch mehr desgleichen folgt. Auch wir werden am Ende der Zeiten mit ihm auferweckt werden. Und Paulus benutzt hier im Text ein ganz eindrückliches Bild, um dieses Auferstehungsleben zu beschreiben. Er spricht hier von einem Samenkorn, das in die Erde geworfen wird und stirbt. Ja, sterben muss, um aus dem dann etwas Neues sprost. Neues Leben. Wunderschönes, unerwartetes, neues Leben. Denn wir würden niemals ahnen, was aus so einem kleinen Samenkorn alles werden kann. Welche Pracht es hervorbringen kann. Klar, das Zweite, das geht aus dem Ersten hervor. Keine Frage. Aber es ist doch von der Beschaffenheit und von der Pracht ganz anders, viel herrlicher, als der Same, der in die Erde geworfen wird. Niemand würde erwarten, dass aus so einem kleinen Popelkügelchen irgendwann mal ein Baum, eine wunderschöne Blume oder ein nahrungsspendendes Getreide werden kann. Und doch ist es so. Und doch geschieht das in der Natur jeden Tag. Und genau so ist das mit der Auferstehung. Christus starb und wurde begraben, so wie man den Samen begräbt. Aber dann erweckte Gott ihn zum Leben. Leben folgt auf den Tod. Und weil Christus starb, weil er sterben musste, so wie das Samenkorn sterben musste, gilt diese Analogie auch für uns. Auch wir werden sterben. Aber der Tod, der hat keine Macht mehr über uns. Jesus hat durch seine Auferstehung den Tod besiegt. Der hat die Zwangsläufigkeit des Todes in die Unüberwindbarkeit des Lebens, des Auferstehungslebens gekehrt. Christus, der wird hier zum Lebensmittler, zum Schöpfungsmittler. Und das allein, finde ich, ist schon echt eine krasse Botschaft, aber die hört hier nicht auf. Denn diese Samenkorn-Analogie, die gilt auch auf einer anderen Ebene für uns. Gott schenkt uns nicht nur einfach neues Leben, also ewiges Leben. Nein, er erschafft uns durch die Auferstehung komplett neu. Auferstehung ist nämlich auch immer Neuschöpfung. Wir bekommen einen tollen, neuen Leib am Ende der Zeit. Ein Leib, der nicht mehr durch Vergänglichkeit, Leid und Tod gekennzeichnet ist. Ein Leib voller Pracht und Herrlichkeit. Ein Leib, der für die neue Welt geschaffen wurde, in der wir leben werden. Ein Leib, der zu diesem Auferstehungsleben passt. Und das alles, das ist möglich, weil Gott der Schöpfer ist. Und hier kommen wir ganz an den Anfang der Erde, der Welt, ja, an die Schöpfung wieder ran. Paulus spricht hier andauernd von der Schöpfungsordnung in diesem Text. Gott hat die Schöpfungsmacht und den Schöpfungswillen, Neues entstehen zu lassen. Sein Schöpfungswerk, das war nicht am sechsten Tag zu Ende. Nein, er schafft immer wieder neu. Er schenkt immer wieder neues Leben. Und für den, der den Menschen einmal geschaffen hat, für den ist es auch eine Kleinigkeit, ihn zum zweiten Mal zu erschaffen, am Ende der Zeiten. Aber das Tolle an dem Ganzen ist, dieses Auferstehungsleben, das gilt uns auch heute schon. Klar, diesen neuen Leib, den bekommen wir erst, wenn Jesus wiederkommt. Aber Gott lädt uns in Christus ein, diese Wahrheiten schon im Hier und Jetzt zu leben. Denn unser altes Leben, das hört mit dem Tod von Jesus auf. Und unser neues Leben, das beginnt mit seiner Auferstehung. Seine Auferstehung ist wirklich der größte und herrlichste Tag der Weltgeschichte. Und an dieser Stelle möchte ich einfach gerne mal zwei konkrete Aspekte dieses Auferstehungslebens nennen, die daraus hervorgehen. Zum einen ist dieses Auferstehungsleben natürlich gekennzeichnet von Hoffnung. Hoffnung im Leid, Hoffnung trotz der Realität des Todes, Hoffnung im Blick auf das ewige Leben. Denn wir leben jetzt nicht mehr mit der Einschränkung des Todes. Klar, wir sind nicht unsterblich, aber wir leben nicht mehr unter der Macht des Todes. Der physische Tod, der kann uns nichts mehr anhaben. Und ich glaube, das macht etwas mit uns in schwierigen Lebenssituationen. Wir bekommen dadurch einfach eine andere Perspektive. Und zum anderen ist dieses Auferstehungsleben natürlich auch gekennzeichnet von Neuheit. Paulus sagt an anderer Stelle, dass wir dazu aufgerufen sind, in der Neuheit des uns geschenkten Lebens zu wandeln. Wir sind dazu aufgefordert, Leben in ganzer Fülle zu haben, wahres Leben, vom Licht erhelltes Leben, auf der Wahrheit begründetes Leben, von der Sabbatruhe bestimmtes Leben und vom Geist geleitetes und fruchtbringendes Leben. So wie Gott sich das von Anfang an für die Menschen vorgestellt hat, vor dem Sündenfall. Denn wenn jemand zu Christus gehört, dann ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen. Etwas ganz Neues hat begonnen. Lebt dementsprechend. Lebt nicht gemäß eures staubigen Daseins. Nehmt dieses gottgeschenkte neue Leben an. Kommen wir zur zweiten Ankündigung in diesem Text. Paulus macht deutlich, dass die Auferstehung uns vom Staub zur geisterfüllten Ordnung führt. Paulus fügt hier nämlich in diesem Text noch eine zweite Analogie an. Er spricht von der jeweiligen Beschaffenheit verschiedener Schöpfungswerke. Der Mensch ist anders als die Tiere, der Vogel ist anders als der Fisch, der Mond ist anders als die Sonne. Jedes Geschöpf ist anders, weil jedes Geschöpf für einen anderen Zweck geschaffen wurde, eine andere Funktion hat. Jedes Geschöpf wurde für die Aufgabe und die Umgebung geschaffen, in der es hineingestellt wurde. Der Vogel zum Fliegen, der Fisch zum Schwimmen, die Sterne zum Leuchten. Aber alle diese Schöpfungswerke sind in ihrer Art und Weise schön. Und alle diese Schöpfungswerke, die spiegeln in ihrer Art und Weise die Herrlichkeit Gottes wider. Und trotzdem wissen wir alle jetzt schon, dass die ganze Schöpfung in der Gefallenheit der Welt lebt. Wir alle leben mit den Konsequenzen unserer Sünde. Wir alle warten seufzend auf unsere Erlösung. Und wir alle, wir können Gott nicht so dienen, wie er das für uns vorgesehen hat. Wir alle haben irgendwie verpasst, so Mensch zu sein, wie Gott uns geschaffen hat. Aber mit der Auferstehung von Jesus, da beginnt eine neue Ära. Das ist wirklich ein heilsgeschichtlicher Wendepunkt. Denn Auferstehung und die Schöpfung, die gehören ganz, ganz eng zusammen. Die Auferstehung ist der Dreh- und Angelpunkt zwischen Schöpfung und Neuschöpfung. Und Jesus läutet eben durch seine Auferstehung eine neue Ordnung an. Eine neue Schöpfungsordnung, eine Auferstehungsordnung. Eine Ordnung, die nicht mehr von staubiger Vergänglichkeit, Sünde und Tod bestimmt ist. Eine Ordnung, in der es kein Leid, keine Schmerzen und keine Tränen mehr geben wird. Eine Ordnung, in der Gott vollkommen gegenwärtig ist. Eine Ordnung, in der wir Zugang haben zum Baum des Lebens. Eine Ordnung, in der wir nach Gottes Maßstäben leben können. Eine Ordnung, in der wir so als Menschen leben, wie Gott es für uns vorgesehen hat. Eine Ordnung, in der wir Gott verherrlichen. Und in der Jesus, der Auferstandene, regieren wird. Das ist die Ordnung der neuen Welt. Die Ordnung, die uns erwartet. Aber dafür, da brauchen wir natürlich einen neuen Leib. Denn mit unserem gefallenen, vergänglichen und schwachen Leib, da passen wir überhaupt nicht da rein, in diese neue Ordnung. Und Paulus beschreibt hier ganz eindrücklich, wie dieser Auferstehungsleib aussehen soll. Er sagt, wir werden auferstehen in Unvergänglichkeit. Das heißt, die Vergänglichkeit unseres jetzigen Lebens, die ist vorbei. Der Tod, der hat keine Macht mehr über uns. Und wir leben nicht mehr unter dem Herrschaftsbereich der Sünde mit all ihren Konsequenzen. Das ist möglich, weil Jesus auferstanden ist, weil er den Tod für immer und ewig besiegt hat. Paulus sagt ja auch, wir werden auferstehen in Herrlichkeit. Das heißt, wir werden in der herrlichen Gegenwart Gottes leben. Im Glanz seiner heilvollen, verändernden Gegenwart und nun endlich fähig sein, ihn zu verherrlichen, voll und ganz. Wir werden so Mensch sein können, wie Gott von Anfang an vorgesehen hat. Wir werden unsere Gottesebenbildlichkeit in ihrer ganzen Fülle ausleben. Und das ist möglich, weil Jesus auferstanden ist. Weil er sich erniedrigte und Mensch wurde, weil er trotz allem vollkommen sinnlos blieb und sogar den Tod für uns auf sich nahm. Deswegen haben wir Zugang zu dieser Herrlichkeit. Paulus sagt auch, wir werden auferstehen voller Kraft. Das heißt, dass wir nicht mehr mit den Grenzen und der Schwachheit unseres gefallenen Daseins leben müssen. Nein, wir werden dazu ausgerüstet, mit allem, was wir sind und haben, in Gottes Dienst zu stehen. Wir werden mit Leidenschaft und mit Gottes Kraft befähigt an seinem Reich bauen, sein Reich mitgestalten und mit Jesus zusammen herrschen. Und das ist möglich, weil Jesus auferstanden ist, weil Jesus in Schwachheit gekreuzigt wurde und jetzt durch Gottes Kraft lebt. Deswegen können wir das auch. Wir wurden ja mit ihm gekreuzigt und wir werden mit ihm auferstehen, durch Gottes Kraft. Und zuletzt sagt Paulus hier, wir werden vom Geist erfüllt und erneuert auferstehen. Das heißt, wir werden von dem Geist Gottes, von der Gegenwart Gottes selbst bestimmt werden. In mir und jetzt ist der Geist ja Bürger für unsere Auferstehung und er ermöglicht hier dieses Auferstehungsleben. Ein Leben, das durch die Auferstehung von Jesus geprägt wird. Aber am Ende der Zeiten, da wird er diese Auferstehung dann vollenden. Und das alles, das ist möglich, weil Jesus auferstanden ist. Denn derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, dieser Geist, der wohnt in uns, der verändert uns, der leitet uns und er ermöglicht uns ein Leben nach dieser neuen Ordnung. Was heißt das jetzt für uns heute? Es heißt, dass wir mit unserem Auferstehungsleben schon jetzt nach der neuen Ordnung leben sollten. Natürlich vom Geist geleitet und von Gottes Kraft befähigt. Wir sollen die Erde mit dem Leben des Himmels besiedeln. Gemäß dieser zukünftigen Wirklichkeit, nach den Maßstäben dieser zukünftigen Wirklichkeit. Wir sollen Gottes Reich bauen, ganz konkret, ganz praktisch. Wir sollen Werkzeuge seiner Gerechtigkeit werden. Frieden stiften, Barmherzigkeit ausleben. Wo kann ich, wo kannst du das diese Woche tun? Wir sollen die Frucht des Geistes erbringen und unser ganzes Leben soll zu einem Gottesdienst werden. Wo muss ich, wo musst du da noch Götzen aus deinem Leben wegwerfen? Wir sollen das Reich Gottes auf Erden ankündigen, seinen Willen geschehen lassen. Wie im Himmel, so auf Erden, so beten wir das immer gemeinsam. Das ist das Auferstehungsleben. Das ist das Leben im Bewusstsein, dass es sich ausgestaubt hat. Kommen wir zum letzten Punkt. Paulus kündigt hier an, dass die Auferstehung von Jesus uns vom Staub zum Christus-ähnlichem Abbild führt. Paulus spricht hier in diesem Text noch von zwei Repräsentanten. Einmal, das ist der erste Adam, der ist der Repräsentant der alten, gefallenen Menschheit. Er wurde aus Staub der Erde geschaffen und er kehrt auch wieder dahin zurück. Und alle seine Nachkommen, die werden wegen seiner und wegen ihrer Sünde sterben. Aber jetzt gibt es auch noch einen zweiten Repräsentanten. Und das ist der letzte Adam, der auferstandene Jesus. Der wird zum Anfänger und Urheber einer ganz neuen Menschheit. So wie in Adam alle sterben mussten, werden in Jesus alle lebendig gemacht. Jesus schafft neues Leben. Er, der als der Erstling der Auferstehung, der wird zum Repräsentanten dieses Auferstehungslebens, weil er vom Himmel kommt und nicht aus dem Staub. Und wenn wir diesem Auferstandenen nachfolgen, dann tragen wir nicht mehr das Bild vom ersten Adam. Nein, dann tragen wir das Bild des Himmlischen, des auferstandenen Adams. Klar, das ist immer das Gleiche, das wird erst vollkommen wahr, wenn Jesus wiederkommt. Aber diese Wahrheit, die ragt auch in unsere Zeit hinein. Wir sind zwar noch nicht das, was wir einmal werden sollen, aber wir sind auch nicht mehr die, die wir einmal waren. Und wir werden im Hier und Jetzt Christus immer ähnlicher. Und Paulus sagt an einer anderen Stelle, ja, wir alle, wir sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild des Herrn anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Christus hat uns gezeigt, wie wir das Leben haben können in ganzer Fülle. Christus hat uns gezeigt, wie wir wirklich Mensch sein können, so wie Gott uns berufen hat. Und Christus hat uns gezeigt, wie wir das Auferstehungsleben schon in dieser Zeit leben können. Auch wenn wir jetzt noch den Leib des ersten Adams haben. Und Christus hat uns gezeigt, wie wir auch schon in dieser Zeit nach der neuen Ordnung leben können. Ihm wollen wir immer ähnlicher werden. Mit unserem ganzen Dasein, Leib, Seele und Geist, mit unserem ganzen Denken und Handeln, alles soll sich nach ihm ausrichten. Nach seinen Werten, nach seinen Maßstäben. Und da muss natürlich alles Sündhafte ausradiert werden. Aller schlechter Umgang, alle schlechte Gedanken, alle schlechten Worte, alle schlechten Handlungen, das hat in einem Leben nach dem Bild von Jesus keinen Platz mehr. Vielmehr sollen wir uns von Gott verwandeln lassen, dass wir nach dem Guten, dem Gerechten und dem Vollkommenen streben, Liebe üben und für unsere Mitmenschen einstehen, Freude und Geduld ausstrahlen, trotz aller Schwierigkeiten, die Wahrheit verkünden und die Gegenwart Gottes vermitteln. Leute, der auferstandene Jesus, der muss so in euch verwurzelt sein und in euch hineingewebt sein, dass ihr gar nicht anders könnt, als ihm ähnlicher zu werden und das Auferstehungsleben schon im Hier und Jetzt voll und ganz auszuschöpfen. Ich fasse noch einmal kurz zusammen. Die Auferstehung von Jesus, sie verkündet, es hat sich ausgestaubt. In Jesus leben wir nicht mal nach dem Zyklus Asche zu Asche, Staub zu Staub, den der aus dem Staub geschaffene Adam über uns gebracht hat. Nein, wir leben jetzt das Auferstehungsleben, das Gott für uns bereitgestellt hat. Wir kommen zuerst einmal vom Staub zum gottgeschenkten Leben und können dieses Leben jetzt schon in Teilen genießen. Und wir leben dann auch jetzt schon nach einer neuen, geisterfüllten Ordnung. Und Christus verspricht uns dazu einen ganz tollen neuen Leib am Ende der Zeiten, den wir Gott verherrlichen können. Und zuletzt ist nicht mehr Adam mit seinem verstaubten Image unser Abbild, sondern der himmlische Christus, dem wir auch im Hier und Jetzt immer ähnlicher werden. Und das Tolle ist, das ist alles das Werk unseres dreieinigen Gottes. Die Auferstehung von Jesus war das Werk des dreieinigen Gottes. Und unsere Auferstehung ist auch das Werk des dreieinigen Gottes. Wir haben wirklich einen tollen Gott. Ich schließe ab mit ein paar Gedanken zur Auferstehung. Mit seiner Auferstehung verkündet Jesus: Ich lebe und ihr sollt auch leben. Ich lebe und der Tod, der hat keine Macht mehr über euch. Ich lebe und ihr sollt Leben haben in ganzer Fülle. Ich lebe und ihr könnt hoffnungsvoll in die Zukunft blicken. Ich lebe und etwas Neues ist angebrochen. Mit seiner Auferstehung verkündet Jesus: Siehe, ich mache alles neu. Und aller Tod und alles Leid und alle Schmerzen werden vergehen. Siehe, ich mache alles neu und es wird aufblühen in herrlicher Pracht. Siehe, ich mache alles neu und ihr bekommt einen neuen, unvergänglichen, herrlichen, von Gottes Kraft befähigten und von Gottes Geist erneuerten Leib. Siehe, ich mache alles neu und ihr werdet mit mir leidenschaftlich dienen und schöpferisch an meinem Reich mitarbeiten. Siehe, ich mache alles neu und Gottes Liebe und seine Heiligkeit, die werden in ihrer ganzen Fülle erstrahlen. Und mit seiner Auferstehung verkündet Jesus: Lebt das Auferstehungsleben und wandelt als Bürger des Himmels. Lebt das Auferstehungsleben und werdet mir immer ähnlicher. Lebt das Auferstehungsleben und lasst euch durch meinen Geist erneuern und befähigen. Lebt das Auferstehungsleben und lasst den Staub Staub sein. Lebt das Auferstehungsleben und lasst euch vom Auferstandenen selbst ans Ziel bringen. Das wird super. Denn im Auferstandenen Jesus, da hat es sich ausgestaubt. Das ist die Botschaft der Auferstehung. Amen.